Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Schwitzen für den guten Abschluss. Es ist wieder soweit. Überall im Land geht es ans Abi. Teils laufen ja die Prüfungen auch schon. Das Abitur, die Abschlussprüfungen. Was ist das für eine Zeit für die jungen Menschen? Ist sie stressig? Voller Druck und Anspannung? Schaut man auf die Entwicklung der Notenspiegel in den zurückliegenden Jahren, da könnte man meinen, so schwer kann es eigentlich gar nicht sein. Immer besser werden die Abschlusszeugnisse, sodass manche auch schon fragen, was ist das Abitur eigentlich noch wert? Darum soll es gehen heute in Campus und Karriere an diesem Samstag. Und Sie können sich beteiligen, die Debatte um die guten Abiturnoten. Sind die Prüfungen zu lax, die Bewertungen nicht streng genug? Immer mehr Schülerinnen und Schüler machen Abi, auch weil andere Abschlüsse bei uns längst nicht mehr gefragt sind. Wir erleben, wie beobachten Sie das? 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Noch einmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Ich bin Petra Enzinger und freue mich, wenn Sie schreiben oder zum Telefon greifen oder auch einfach nur zuhören. Es wird also wieder debattiert über die immer besser werdenden Abiturnoten. Sind die Prüfungen wirklich zu lax? Dieser Frage gehen wir also heute nach. Warum werden die Abschlüsse immer besser? Das wollen wir herausfinden, auch über die Folgen sprechen. Was ist das Abi eigentlich noch wert, wenn immer mehr junge Menschen es in der Tasche haben und dann auch noch immer häufiger mit gutem bis sehr gutem Notenschnitt? 00800 4464 4464, die Nummer, ich habe es gesagt. Und mit uns in unserer heutigen Runde sitzen Dr. Vido Geis-Töne. Er ist Senior Economist für Familienpolitik am Institut der Wirtschaft in Köln. Helmut Zender ist bei uns, Schulleiter des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied. Und Moritz Beierl, er ist Schüler in Köln, Mitglied des Vorstands der Landesschülerinnenvertretung Nordrhein-Westfalen. Ihnen allen herzlich willkommen, dass Sie da sind. Guten Morgen, guten Tag, muss man sagen. Ja, Moritz Beierl, noch Schüler am Gymnasium, kurz vor dem Abschluss. Was heißt das für Sie? Wie sieht der Schulalltag gerade aus?
Ja, also auch gerade wenn man vorm Abschluss steht, hat das schon, wie Sie gesagt haben, immer noch sehr viel mit Stress zu tun. Gerade wenn man jetzt direkt vor seiner Abiturphase steht, man hat vielleicht nur noch wenig Zeit zu lernen, dann bringen diese Noten einen, diese Abiturnoten einen, doch sehr zum Stress. Und dementsprechend sehen wir als LandesschülerInnenvertretung Noten, Abiturnoten als Punkte, als sehr gut, gut, auch immer noch sehr kritisch.
Da kommen wir noch drauf, was Sie lieber hätten statt diesem Punkteverfahren. Wir haben im Vorfeld der Sendung auch telefoniert, da sagten Sie, Sie hätten in Mathe eine Vorprüfung und das bedeutet, was wird da abgefragt, verlangt, was geht da schon gerade ab, was passiert da in der Schule?
Ja, also ich habe Mathe als Leistungskurs und dementsprechend wird tatsächlich alles, was ich von der 5. Klasse an bis jetzt gelernt habe, theoretisch abgefragt. Es reduziert sich natürlich eigentlich auf die Inhalte der Oberstufe, aber es sind natürlich sehr viele Themenfächer und die werden dann alle in eine große Gesamtnote quasi im Abitur am Ende zusammengepackt.
Also das spielt jetzt auch schon mit rein, was Sie da abgefragt
genau.
werden.
Genau. Mhm. Also es fängt an in der Qualifikationsphase bei uns. Wir sind ja aktuell noch G8, bedeutet also nur 12 Jahre und dann ab der 11. Klasse zählt jeder mündliche Beitrag, jede Klausur zur Abiturnote dazu.
Wie sehr setzt Sie das unter Druck, dass Sie wissen, alles, was Sie jetzt tun und auch getan haben in den letzten anderthalb Jahren, das ist schon für das Abitur relevant?
Naja, das sorgt natürlich dafür, dass man eigentlich immer an das Abitur erinnert wird. Ich bin im Unterricht, ich möchte etwas sagen, dann weiß ich, sage ich jetzt was Richtiges, ist das gut für meine Abiturnote? Sage ich jetzt nichts oder vielleicht auch was Falsches, dann wirkt sich das eben nicht positiv darauf aus und dann sorgt das natürlich auch immer dafür, dass man es im Hinterkopf hat und irgendwie diesen Stress, ich muss jetzt auch was zum Unterricht beitragen, ich muss jetzt auch eine gute Klausur schreiben, weil am Ende geht das ja auf meine Gesamtnote mit ein.
Das ist aber vielleicht auch schon eine gute Vorbereitung, denn dann auf das Studium möglicherweise auch auf das Berufsleben, dass man ein bisschen Druck dahinter auch hat. Das Abitur gilt ja als Qualitätsmerkmal. Wie viel bedeutet Ihnen das?
Ja, ich persönlich würde gerne studieren. Dementsprechend ist ein Abitur natürlich für mich wichtig. Ich kann mich an keiner Uni, die ich kenne, bewerben, ohne dass ich ein Abitur habe. Ich brauche dieses Abitur also, um meine Ziele zu erreichen. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig für mich.
Und auch wichtig, einen guten Abschluss dann zu machen.
Natürlich.
Sehr gut. Ist das das Ziel?
Naja, ich denke, es sollte für einen immer das Ziel sein, das Beste aus sich herauszuholen. Und wenn das Beste eben ein sehr guter Abschluss ist, dann auch gerne das, natürlich.
Mhm. Helmut Zender, Schulleiter des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied. Was ist Abitur eigentlich heute? Das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Was muss erbracht werden? Aus welchen Prüfungen besteht das? Ein bisschen was haben wir ja gerade schon gehört.
Ja, es gibt natürlich, zählt schon zum Abitur, wie gerade schon gesagt, die ganze Oberstufenzeit. Das heißt, bis auf eine halbjährliche Eingewöhnungsphase, beispielsweise jetzt, ich rede jetzt vom rheinland-pfälzischen System, zählt dann wirklich ab dem zweiten Halbjahr 11 alles zum Abitur dazu. Die Prüfung selbst ist nur ein 30%-Anteil. Das heißt, das meiste hat man bis dahin durch die Qualifikation schon geschafft. Und der Prüfungsteil besteht dann aus drei schriftlichen und dann einer oder zwei, je nachdem, welche Kombination man gewählt hat, mündlichen Prüfungen. Wieder gesagt, jetzt das rheinland-pfälzische System, und mit denen hat man dann den Prüfungsbereich abgeschlossen. Beide Bereiche, sowohl den Qualifikationsbereich als auch den Prüfungsbereich, muss man bestehen.
Und auch Sie haben es schon angedeutet, wir sind im föderalen System, wenn es um Schule geht und auch um die Abschlüsse. Auch das wird sicher noch Thema sein. Sie sind seit Dezember 2015 Leiter der Schule. Sind die Abi-Durchschnitte, was würden Sie sagen, auch bei Ihnen in den letzten Jahren besser geworden?
Also ich muss sagen, mich haben die Zahlen etwas gewundert, denn wenn ich jetzt so meine, sage ich jetzt mal, 28-jährige Berufserfahrung zurückblicke, dann sind gerade in dem Bereich der Spitzenabiturnoten, also 1,0 bis 1,3, da fällt mir jetzt niemand ein, dem ich dann nicht auch mit diesen Noten ein hervorragendes Hochschulstudium zutrauen würde. Ich glaube, das Problem ist eher auf der anderen Seite. Es gibt nach der 10 viele Unentschlossene, die sagen, ich will dann vielleicht doch noch Abitur machen, sodass wir eher ein Problem damit haben, dass wir eine ständig steigende Anzahl an Abiturientinnen und Abiturienten haben, als dass wir jetzt im Bereich der Spitzennoten irgendwo ein Problem hätten, zumindest in meinem Umfeld.
Sie sind eben auch schon länger im Gymnasium aktiv, sind Latein-, Griechisch- und Geschichtslehrer. Sie haben es angedeutet, also haben schon eine langjährige Erfahrung, auch in Rheinland-Pfalz steigt die Zahl der Abiturienten insgesamt, aber es gibt auch eine hohe Zahl an Studienabbrechern. Heißt das tatsächlich, die Prüfungen sind so hart, oder wovor haben die Schüler da Angst?
Also das Problem an dieser Geschichte ist ja tatsächlich, dass ich mich nicht zu sicher fühlen darf, ob meine Hochschulzugangsberechtigung auch tatsächlich eine Hochschulzugangsbefähigung ist. Ich habe da gerade einfach auch mal ein paar Beispiele durchgerechnet. Die allgemeine Hochschulreife heißt ja längst nicht mehr, dass man wirklich allgemein alles und jedes Fach studieren kann, wenn man ein allgemeinbildendes Abitur hat. Da ist ja schon eine gewisse Spezialisierung auch drin. Und wenn ich mit Mathe nichts anfangen konnte, kann ich trotzdem Abitur haben, sollte mich aber hüten, Mathematik zu studieren. Und diese Art von Überforderung ist es, glaube ich, teilweise, die dann auch zu Abbrecherquoten führt. Neben einigen anderen Faktoren, da gibt es ja verschiedene Studien, die beispielsweise auch sagen, die Art der Hochschulzugangsberechtigung, die ich erworben habe oder wo ich sie erworben habe, an welcher Schulart und so weiter, dass das auch eine gewisse Rolle spielt.
Also ein komplexes System, das dahinter steckt, Dr. Vido Geisthöhne, das Sie auch ein bisschen unter die Lupe genommen haben, Senior Economist für Familienpolitik am Institut der Wirtschaft Köln. Sie haben die Noten der Jahre 2006 bis 2017 sich genauer angesehen und erst einmal bezogen auf die Abschlüsse was herausgefunden.
Wenn man sich die Abiturnoten in diesen Jahren anschaut, sieht man erstmal, dass die guten Noten häufiger geworden sind an den Gesamtabiturnoten. Was man da aber im Blick behalten muss, ist, dass wir deutlich mehr Personen haben, die auch Abitur machen. Und wenn man das noch mit einrechnet, dann sieht man plötzlich, dass sich der Anteil der jungen Menschen, die eine Note über 1,4 haben, verdoppelt hat. Wenn man jetzt gleichzeitig sagt, ja gut, die jungen Menschen könnten einfach auch besser geworden sein, dann müsste das sich ja auch in Dingen wie PISA-Studien widerspiegeln, also in Studien, wo wirklich geschaut wird, welche Leistung haben Schüler, wo aber nicht das Benotungssystem herangezogen wird, sondern eine externe wissenschaftliche Evaluation. Aber da sehen wir keine derartige Entwicklung. Bei PISA in Deutsch ist es ein bisschen besser geworden. In Mathe, Naturwissenschaften ist die Spitzengruppe sogar ein bisschen schlechter geworden. Also wir haben da kein Indiz dafür, dass wir tatsächlich deutlich mehr Spitzenschüler haben, sondern es deutet sich tatsächlich an, dass sich da eben was in den Anforderungen verschoben hat.
Also das heißt, man kann zusammenfassend sagen, die Leistungsstandserhebungen, die Sie mit einbezogen haben, die geben ein ganz anderes Bild wieder als das, was sich in den Abiturnoten spiegelt, die eben auch besser werden, wo wir auch mehr Einsen vorm Komma haben. Ist das für Sie ein klarer Beleg? Die Schüler werden eben nicht immer schlauer, sondern die Prüfungen ja werden möglicherweise laxer, die Bewertungen fallen weniger streng aus?
Es ist ein ziemlich klarer Beleg dafür, dass sich da tatsächlich beim Thema Prüfung was verändert. Da haben wir natürlich mehrere Aspekte von Prüfung. Das eine ist, wie bewerte ich Prüfung? Aber das andere ist natürlich auch, welche Inhalte prüfe ich ab? Wenn ich einfache Inhalte abprüfe, ist natürlich eine striktere Bewertung was anderes, als wenn ich kompliziertere Inhalte abprüfe. Und da deutet sich schon die Entwicklung an. Wir haben auch die große Kritik vom Philologenverband, die sagen, wir haben eine schlechte Umsetzung von Bepunktung nach in Noten. Wir geben viel zu schnell die 1-0, wo man sagen kann, das ist der eine Punkt, aber der zweite, den noch stärker anschauen muss, ist tatsächlich, was wird dann gefördert? Ist das tatsächlich das, was ein junger Abiturient können sollte? Und auch das Thema, fördern wir die jungen Menschen, die wirklich sehr, sehr gute Kenntnisse haben, ausreichend, geben denen die Möglichkeiten, sich dahingehend zu entwickeln, nachher ein Top-Physiker, Top-Mathematiker, ein Top-Sprachwissenschaftler zu werden.
Wenn Sie, Helmut Zender, auf das gucken, was da die Zahlen eben auch zeigen, als Schulleiter des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied, überzeugt Sie diese Untersuchung?
Also ich muss sagen, mich haben die Zahlen, wenn ich auf mein persönliches Umfeld schaue, wirklich überrascht. Da stellt sich mir die Frage, ist das wirklich jetzt etwas, was in allen Bundesländern so ist? Ich habe dann gesehen, Rheinland-Pfalz, tatsächlich auch da ist es so. Also ich habe eher in meinem persönlichen Umfeld das Gefühl, dass immer noch sehr oft die Scheu vorhanden ist, wirklich die Spitzennote, also 15 Punkte 1 plus zu ziehen. Da scheuen sehr viele Kollegen vor zurück, obwohl man auch eine Leistung, die vielleicht ein bisschen weg ist von 100%, durchaus in diesem Bereich bewerten kann. Das kommt ja dann nicht nur auf das Gewusste, auf die Leistung an, sondern auch, wie ist der Abiturient aufgetreten, wie hat die Abiturientin sich dargestellt, präsentiert, wie ist das Ganze als Gesamtpaket zu bewerten. Das geht ja dann nicht nur um Faktenwissen und Ähnliches. Und da, wie gesagt, sehe ich in dem Bereich eher noch die Frage, dass gerade bei den wirklichen Spitzenleuten in meinen Augen zu selten die wirklichen Spitzennoten auch gezogen werden. Das widerspricht natürlich jetzt den objektiven Zahlen, aber wie gesagt, ich kann die aus meinem persönlichen Umfeld heraus, diese Zahlen nicht verifizieren.
Das bedeutet aber, so wie Sie das schildern, hat die Lehrerin durchaus einen gewissen Spielraum, wie die Notenvergabe erfolgt. Wie sieht das aus?
Selbst ich gehe jetzt mal nur aufs mündliche Abitur. Im schriftlichen Abitur ist immer Erstkorrektur und Zweitkorrektur. Das heißt, da sind sowieso zur Absicherung zwei Leute dran. Und in der mündlichen Prüfung ist es eine ganze Kommission, die sich hinterher über die Note unterhält und die Möglichkeiten. Da ist schon die Möglichkeit, auch Spielräume walten zu lassen und zu interpretieren und auch verschiedene Interpretationen auszutauschen, bevor man zur Notengebung kommt. Also da gibt es schon einiges an Möglichkeiten, ja.
Moritz Beyerl, Sie haben sich zu Wort gemeldet.
Ja, ich glaube auch, Sie hatten ja schon gesagt, ich glaube, bei Ihnen sind 70% der Note aus den Qualifikationsjahren, also vor den Abiturprüfungen. Und gerade wenn man ja auf diese Zeit guckt, glaube ich, kann ich das eigentlich nur bestätigen, weil stellen Sie sich vor, ich bin Schüler, ich bin in einer sehr schwachen Klasse. Dann steche ich mit meinen sehr guten Leistungen vielleicht natürlich auch sehr heraus aus dieser sehr schwachen Klasse eben oder aus diesem sehr schwachen Kurs. Bin ich jetzt aber vielleicht in einem hochbegabten Kurs, was auch immer, mit sehr guten Schülerinnen und Schülern, dann ist natürlich so, dass ich als vielleicht auch sehr guter Schüler nicht mehr so heraussteche. Und dann ist es eben auch ganz oft so, dass Lehrerinnen und Lehrer sehr subjektiv Noten vergeben und ich in dem schlechten, in dem schwachen Kurs eine sehr gute Note bekomme, in dem Kurs, wo aber alle sehr gut sind, alle sehr gute Leistungen erbringen, nicht so gute Noten gebracht werden.
Das bedeutet im Prinzip, ist es relativ schwer, anhand der Note tatsächlich zu sehen, wie gut ist ein Schüler, eine Schülerin?
Genau, also Noten setzen sich, da gibt es auch Studien zu, setzen sich häufig auch daraus zusammen, wo kommt die Person her, was für einen Namen hat sie, ist sie vielleicht sogar beliebt in der Klasse, mag der Lehrer sie, mag er sie nicht. Alle diese Faktoren spielen eben auch in so eine Note rein. Da geht es nicht nur um die rein objektive Bewertung, wie macht der Schüler, die Schülerin im Unterricht mit, sondern da spielt auch ganz, ganz viel Subjektives mit herein.
Und wir sind eine Sendung, Campus und Karriere, am Samstag mit Hörerinnenbeteiligung. Darauf nochmal den Hinweis.
Jetzt sind Sie gefragt. Was denken Sie zu unserem Thema? Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an und reden Sie mit uns. Kostenfrei unter 00800 4464 4464. Oder mailen Sie uns Ihre Meinung an campus@deutschlandfunk.de.
Ja, melden Sie sich und beteiligen Sie sich an unserer Sendung Debatte um gute Abiturnoten. Sind die Prüfungen wirklich zu lax? Dieser Frage gehen wir nach und haben gerade darüber gesprochen, dass es ja durchaus auch unterschiedliche Bewertungsmöglichkeiten gibt. Es gibt Unterschiede von Lehrer zu Lehrer, aber auch zwischen den Bundesländern. Es kann auch Unterschiede von Schule zu Schule geben. Helmut Zinner, wie aussagekräftig würden Sie als Schulleiter sagen, sind in Ihren Augen die Abschlussnoten tatsächlich?
Also, wenn wir jetzt in den Spitzenbereich gehen von Noten, es ist ja so, dass das Abitur in meinen Augen immer noch als zentrale Anforderung hat. Ich möchte, dass der Schüler, die Schülerin vorbereitet darauf ist, ein Hochschulstudium mit Erfolg zu absolvieren. Wenn ich das entsprechend zugrunde lege, dann ist ein 1er-Abitur immer noch in meinen Augen eine Bank dafür. Dann müssten wir uns derart verschätzen, dass ich das, glaube ich, gar nicht mehr in Erwägung ziehen kann. Schwieriger wird es dann schon, wenn es in die Richtung geht, 3er-Abitur, 3,5, 3,7. Da ist dann wirklich die Frage, ob da vielleicht auch schon der eine oder andere ungedeckte Scheck dabei ist, was ein Hochschulstudium angeht.
Vom ungedeckten Scheck war in der Debatte auch immer wieder die Rede. Wie hoch die Hürden zu einer guten Reifeprüfung sind, hängt also offensichtlich von vielem ab. Der Schnitt der Abiturnoten ist auch von Bundesland zu Bundesland ja verschieden. Wie unterschiedlich ist das? Vido Geisttöne vom Institut der Wirtschaft in Köln, Sie haben das ja untersucht.
Wir hatten uns das angeguckt. 1,4 Abis haben wir in Niedersachsen so etwa 2% der jungen Menschen und in Brandenburg, Thüringen sind es gute 5%. Also da ist eine Riesenstreuung zwischen den Bundesländern, was ein Riesenproblem natürlich dann auch für die Hochschulen ist, die das irgendwie vergleichbar machen müssen. Die können dann zwar mit Zurechnungs- und Abrechnungsfaktoren arbeiten, aber das wird den jungen Menschen auch nicht gerecht, weil die in der Spitze dann natürlich gar nicht mehr die Zurechnung bekommen können. Und auf den Punkt von vorher nochmal rein. Die Personen mit den höchsten Abiturnoten sind ganz klar studienbefähigt, aber sobald es da sehr viele gibt, ist natürlich auch sehr viel mehr Kleinigkeiten, die darüber entscheiden. Wir haben Studiengänge, wo wir Numeri Clausi haben, die tatsächlich über 1,5 liegen, wo das dann plötzlich entscheidend ist, ob es jetzt eine 1,2 oder eine 1,3 ist.
Und dann entscheidet sich eben auch, in welchem Bundesland hat man Abitur gemacht, hat man eine bessere Chance möglicherweise, weil eben eher eine 1,3 zu erreichen ist als in einem anderen Bundesland. Wie schwer wiegt das?
Das ist ein Riesenproblem für die Universitäten.
Und auch für die Schüler und Schülerinnen.
Ja klar, auch für die Schüler, letztlich für beide. Da gibt es den Ansatz, über Auswahlverfahren hinwegzukommen. Das ist rechtlich im Moment noch schwierig, dass die Universitäten das machen, weil die Abiturnote eben zählen muss. Ist auch organisatorisch aufwendig, aber das ist letztlich auch ein Punkt, warum man ganz klar sagen muss, es wäre sinnvoll, wenn wir hier eine starke Vereinheitlichung haben und wir brauchen ein deutschlandweit einheitliches Zentralabitur, das mehr oder minder das Gleiche abprüft.
Das bundeseinheitliche Zentralabitur fordert also Dr. Vido Geisttöne vom Institut der Wirtschaft in Köln. Und wir debattieren heute oder sprechen heute über die Debatte um gute Abiturnoten. Sind die Prüfungen wirklich zu lax? Und geschrieben hat an campus@deutschlandfunk.de Matthias Schmoller. Mit Sicherheit sind die Abiturprüfungen zumindest in Baden-Württemberg nicht zu leicht. Ich wollte Sie als über 50-jähriger Lehrer heute nicht mehr ablegen müssen, schreibt er uns. An unseren freien, nichtstaatlichen Schulen erbringen die Schülerinnen und Schüler 100% der Abiturleistung tatsächlich in der Prüfung und zählende Anmeldenoten sind die Prüfungsordnungen, sehen die nicht vor. Und geschrieben hat uns auch Martin Braun aus Koblenz. Als Gymnasiallehrer für Physik und Ethik, Philosophie in Koblenz, Rheinland-Pfalz, kann ich nur sagen, dass das Niveau, zu dem ich meine Schüler bringe, weit über dem liegt, das von mir 1978, als ich Abitur machte, gefordert war. Er bezweifelt, dass seine Physiklehrer überhaupt spezielle Relativitätstheorie hätten unterrichten können und dass seine Ethiklehrer ein tieferes Verständnis von Kant oder Kierkegaard hatten. Das ist auch ganz spannend, der Aspekt, worauf wird eigentlich Wert gelegt heutzutage. Geschrieben hat uns auch Lukas Raphael Müller. Er hat 2013 in Rheinland-Pfalz ein relativ gutes Abitur gemacht und studiert in Heidelberg Physik. Ein Aspekt der Abiturnoten, den er in unsere Sendung bringen möchte, ist seiner Meinung nach das Zentralabitur, was es zum Glück in Rheinland-Pfalz eben nicht gibt. Es führt seiner Meinung nach dazu, dass das Abitur unter politischen Vorbehalt gestellt wird, nämlich in dem, was abgeprüft wird. Und das Zentralabitur, das bundesweit, hatten wir gerade ja auch schon mal kurz angesprochen. Dr. Vido Geisttöne vom Institut der Wirtschaft in Köln sagt, das ist eine Forderung, die er deutlich unterstützen kann, dass das eingeführt wird. Wenn wir auf das Zentralabi schauen, muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären, das gibt es ja auch eben auf Landesebene schon in Teilen. Wir haben es hier vom Hörer gerade auch gelesen. In Rheinland-Pfalz wird es ganz speziell auch noch mal angewandt. Vielleicht können Sie uns das auch noch mal erklären, Helmut Zinder. Das Zentralabi, es werden richtige Prüfungsaufgaben durchaus aus dem bundesweiten Aufgabenpool in Rheinland-Pfalz genutzt, auch wenn sie eigentlich nicht am Zentralabi teilnehmen, als einziges Bundesland, muss man sagen.
So ist es. Also es ist auch sehr von den Fächern her sehr stark unterschiedlich. In Deutsch beispielsweise kriege ich Abiturvorschläge im schriftlichen Bereich als Prüfling vorgelegt. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich den zentralen Teil mache oder den vom eigenen Lehrer vorgelegten. Das heißt, ich mache dann entweder 100% Zentralabitur oder 0% zentralen Poolvorschlag. In Mathematik ist ein Drittel der schriftlichen Prüfung aus dem zentralen Pool genommen. Und so unterscheidet sich. Und in den meisten Fächern ist halt gar kein Anteil aus den zentralen Pools. Das ist also noch alles in den Kinderschuhen. Fremdsprachen, Deutsch und Mathematik sind die Fächer, in denen wir die Möglichkeit haben, in verschiedenen Anteilen aus dem zentralen Pool verpflichtend oder im Auswahlverfahren anzugehen.
Und das ist ein Verfahren, das Sie in Rheinland-Pfalz anwenden. In anderen Bundesländern wird es anders gehandhabt. Dr. Weiß-Töne, können Sie uns da irgendwie ein bisschen Licht in diesen Dschungel bringen des Föderalismus, was das die Frage des Zentralabis angeht?
Also wir haben im Prinzip diesen zentralen Aufgabenpool, der KMK, aus dem die Bundesländer ja entnehmen können müssen. Und dann gibt es halt die verschiedenen Zentralabiture auf Landesebene, die dann unterschiedlich weitreichend vorgeben, wie die Prüfung gestaltet sein müssen, den Schulen unterschiedlich Spielräume geben. Bayern ist da zum Beispiel eher sehr restriktiv, was das Zentralabi betrifft.
Und es ist deswegen auch ein ganz interessanter Aspekt, auch den der Hörer uns da eingebracht hat, weil es ja durchaus die Meinung gibt, dass die Einführung des Zentralabis in manchen Bundesländern einen besseren Notendurchschnitt mit sich gebracht hat. Um etwa 0,2% hat es Veränderungen nach oben gegeben, habe ich nochmal nachgeguckt, versucht so ein bisschen den Überblick zu bekommen, wie du Geisttöne. In einigen Bundesländern war das ja in etwa auch der Zeitraum 2005, 2006, ab dem Sie dann auch sich die Zahlen angeguckt haben. Gibt es da einen Zusammenhang?
Also das spielt natürlich schon mit rein, weil das Zentralabi Vereinheitlichung heißt und Vereinheitlichung immer schwierig durchzusetzen ist in die Richtung, die Prüfungen werden schwieriger. Aber wir sehen diese Entwicklung in allen Bundesländern, auch in denen, die längst vorher Zentralabi hatten. Also es ist nicht Zentralabi ist eingeführt worden und deswegen ist der Anteil der guten Noten besser geworden. Sonst dürfen wir es in Bayern, Baden-Württemberg nicht sehen.
Und vor allen Dingen vermute ich mal, dass diese Entwicklung, dass die Abiturnoten besser werden, wahrscheinlich noch weiter voran auch schon zu beobachten ist, oder?
Das setzt sich auch in die Vergangenheit vor.
Sind die Prüfungen, das könnte man ja auch mal anders fragen, durch das Zentralabi, wenn nicht leichter, so doch womöglich transparenter geworden? Also in einem Zeitungsinterview hat das ein Schulleiter aus Nordrhein-Westfalen so beschrieben. Dadurch, dass seit der Einführung des Zentralabiturs die Standards für alle gleich sind und die Vorgaben des Bildungsministeriums für alle Lehrkräfte und mithin eben für alle Schülerinnen und Schüler auch klar umrissen sind, kann jeder sich besser auf das Abitur einstellen. Es ist zum einen keine Wundertüte mehr und zum anderen sind die Anforderungen für alle Schulen vergleichbar. Herr Geisttöne, wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Würden Sie das unterschreiben?
Also das ist natürlich auch ein Punkt, dass sich die Schulen besser einstellen können. Aber der zentrale Punkt ist wirklich, wenn ich Zentralabitur habe, dann haben alle Schüler die gleichen Prüfungen abgelegt und können in etwa dasselbe. Dann müssen auch die Oberstufen in die gleiche Richtung führen. Wenn jede Schule ihre eigene Prüfung stellt, dann laufe ich sehr stark Gefahr, dass die ein völlig unterschiedliches Niveau, völlig unterschiedliche Richtungen haben und ich dann am Ende Abiturnoten habe, die ich noch weniger vergleichen kann. Das ist ja auch der Grund, warum wir das Zentralabitur so dringend brauchen, wenn wir die Studienplätze über Abiturnoten vergeben.
Moritz Beyerl, kurz vorm Abschluss seines Gymnasialweges. Wie schauen Sie auf das Zentralabi und die Diskussion darum?
Naja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wird häufig ein Zentralabitur gefordert, aber es ist ja eigentlich überhaupt kein Zentralabitur, was wir haben. Wir haben vielleicht einen zentralen Aufgabenpool, aber dann pickt sich das Schulministerium da die Aufgaben raus und dann hat es noch die Möglichkeit, diese Aufgaben wieder zu verändern, sodass dann eben doch in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Aufgaben gestellt werden. Und ich glaube, dass dies eben ganz stark auch mit den unterschiedlichen Abiturnoten eben zu tun hat, weil eben die Abiturdurchschnitte stehen natürlich auch im Netz. Es ist für jeden ersichtlich, in Nordrhein-Westfalen sind die Durchschnitte vielleicht besser geworden, in Bayern sind sie vielleicht gleich geblieben. Und ich denke, dass einfach durch diese Öffentlichkeitswirkung auch davon die Bildungsministerien einfach einen sehr großen die Bildungsministerien möchten eben auch, dass es so aussieht, als ob die Schülerinnen und Schüler ihr Bildungssystem besser geworden ist. Das heißt, ich würde auch behaupten, dass eben sehr stark da rein eine politische Debatte da wirklich mit reinspielt in die Abiturnoten, dass quasi die Bildungsministerien die Abiturnoten eben auch nach oben hin verbessern möchten. dass sie dafür sorgen möchten, dass die Schülerinnen und Schüler ihres Bundeslandes eben bessere Abiturnoten schreiben, um im bundesweiten Vergleich auch besser dastehen zu können.
Das ist ja eine spannende Frage, Helmut Zender, als Schulleiter eines Gymnasiums in Rheinland-Pfalz. Guckt man da tatsächlich auch, wie die Noten in den umliegenden Bundesländern ausfallen?
Nein, also man guckt schon mal eher, wie die Noten in den umliegenden Schulen ausfallen, einfach um sich informiert zu halten. Aber dass man da jetzt anfängt, Vergleiche anzustellen, oh Gott, wir sind jetzt schlechter als Baden-Württemberg oder besser als Bayern, dazu sind diese Kriterien der Vergleichbarkeit viel zu schwammig. Wir reden bei der Prüfung immer noch von einem Anteil unter 50%. Und dann ist auch die Vorbereitung auf eine solche Zentralprüfung in vielfältiger Weise möglich und so weiter und so fort. Wenn man eine wirkliche Vergleichbarkeit herstellen wollte, müsste man dann ganz anderen Stellen ansetzen.
00800 446 44464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich beteiligen möchten. Herr Bahr aus Eckenförde hat diese Nummer gewählt und ist jetzt in der Leitung. Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. In kurzer Zeit lässt sich natürlich nur kurz etwas sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen Physik und Mathematik. Ich bin Mathematik- und Physik- und Chemielehrer und unterrichte seit 40 Jahren in der Oberstufe am Gymnasium in Schleswig-Holstein. War vorher in Rheinland-Pfalz. Und das ist insofern witzig, als die Schwierigkeiten der Aufgaben damals im Grunde genommen genauso sind wie heute auch in Rheinland-Pfalz. Allgemein, nach meinem Eindruck kann man sagen, die Einführung des Zentralabiturs führt in weiten Bereichen dazu, dass man verschiedene Schülergruppen aus verschiedenen Niveaubereichen zusammenführen muss. Und da greift die Kultusbehörde ganz gerne lang ein bisschen zu dem, sagen wir mal, nach dem untersten gemeinsamen Nenner und nicht so sehr nach dem obersten gemeinsamen Nenner. Das bedeutet also, dass von daher der Aufgabenpool etwas im Prinzip leichter ist. Das ist das eine. Die Aufgaben werden leichter, ja. Das andere ist, wenn die Schüler jetzt in Schleswig-Holstein die Aufgaben fürs Abitur bekommen, dann haben sie eine Pflichtaufgabe beim Zentralabitur in Analysis und haben aus den anderen beiden Bereichen die Möglichkeit, Stochastik oder lineare Algebra abzuwählen. Das heißt, sie können sich schon im Vorhinein gewissermaßen auf ein Gebiet konzentrieren, auch wenn ihnen das im sogenannten hilfsmittelfreien Teil nicht hilft. Insgesamt aber würde ich sagen, auch wenn meine Lehrer mir die Relativitätstheorie nicht beibringen können und es in dem Bereich ein bisschen schwieriger geworden ist, insgesamt würde ich sagen, es ist deutlich einfacher geworden. Es kommt noch etwas dazu, das wurde auch schon gesagt, die Tatsache, dass viele dieser Aufgabenpools öffentlich sind, ermöglicht es den Schülern, sich sehr gut vorzubereiten. Das heißt mit anderen Worten, die können im Grunde genommen, wenn sie sich ein bisschen Zeit nehmen, sagen wir mal 4 Wochen, können sie alle Mathematikaufgaben der letzten, ich übertreibe, 5 Jahre in allen Bundesländern einmal durchgerechnet haben und mit einem vernünftigen, guten Gedächtnis sind sie dann in der Lage, das gewissermaßen zu reproduzieren. Von daher ist es auch einfacher geworden. Machen natürlich die meisten Schüler nicht.
Das können wir ja zumindest einen Schüler hier in der Runde auch fragen, Herr Bahr. Danke Ihnen erstmal, dass Sie uns angerufen haben, dass Sie sich gemeldet haben zu diesem Thema. Moritz Beil, Sie haben auch so ein bisschen skeptisch gerade geguckt, als es hieß, die Schüler können sich besser vorbereiten, weil sie möglicherweise Aufgaben aus den vorangegangenen Jahren ja schon mal durcharbeiten können. Das machen die Schüler nicht, sagt Herr Bahr. Wie ist das bei Ihnen? Gucken Sie da ein bisschen drauf? Wie war das zuvor in den Jahren?
Ja, also ich würde schon sagen, man kann sich viel, viel besser dadurch vorbereiten. Das stimmt schon, natürlich, wenn ich mir Abituraufgaben aus den letzten Jahren anschauen kann. Die sind jetzt aktuell noch nicht öffentlich. Die bekommt man nur, wenn man sich mit irgendwelchen Login-Daten von der Schule auf einer Website anmeldet. Aber dann kann man tatsächlich auf Abituraufgaben von den Jahren davor und auch auf die Lösungen zugreifen und kann sich so natürlich besser darauf vorbereiten. Und ich finde, dass das eigentlich sehr gut noch einen weiteren Kritikpunkt am Noten oder am insgesamt Schulsystem hier zeigt, weil ich als Schüler muss mich ja eigentlich nur quasi auf das vorbereiten, was das Curriculum von mir fordert. Ich muss eigentlich nur so sein, wie das Curriculum es von mir möchte. Sagt das Curriculum, ja, bitte benutze viele Fachbegriffe in deinem Biologieunterricht. Klar, wenn ich das mache, bekomme ich eine gute Note. Und dementsprechend würde ich da zustimmen. Es kommt heutzutage ganz viel auf Anpassungsfähigkeit des Schülers, der Schülerin an und gar nicht mehr so doll aufs Können.
Fragen wir da auch nochmal Helmut Zender als Schulleiter eines Gymnasiums in Neuwied in Rheinland-Pfalz. Ist das wirklich so, dass sich dahingehend auch was verändert hat, dass jetzt vielleicht nicht mehr ein breites Wissen abgefragt wird, sondern spezielle Dinge eine Notwendigkeit haben, die man mitbringen muss, damit man ein gutes Abitur machen kann, wie Moritz Beierl das gerade geschildert hat. Ich muss mich dem Curriculum anpassen und dann kann ich schon irgendwo eine gute Note machen?
So pauschal würde ich das jetzt nicht sagen. Es ist schon so, dass die allgemeine Hochschulreife ihren allgemeinen Charakter immer mehr verloren hat und dass das Curriculum natürlich eine hohe Gewichtung hat. Aber es geht natürlich beim Abitur auch um die Entwicklung von Persönlichkeit. Und wenn ich jetzt einfach nochmal zurück zu den zentralen Bestandteilen kommen kann, natürlich kann ich die zentralen Bestandteile der letzten 5 Jahre mir nehmen und mir die dann, ich sage es jetzt einfach mal, reinbimsen. Ich übe die und habe da im Prinzip aber nicht wirklich was davon, weil ich wirklich nur nachahme, reproduziere und hoffe, aus dieser Reproduktion einen Gewinn zu erzielen für meine Abiturprüfung. Wenn ich aber in der Lage bin, souverän mit diesen Aufgaben umzugehen, sie für mich zu organisieren, zu katalogisieren und dann wirklich auch mit auf der Metaebene auf diese Aufgaben drauf zu gucken und sie zu bewältigen, dann, glaube ich, habe ich auch was gewonnen für meine Abiturprüfung und dann habe ich dann in dem Fall auch wirklich was davon gehabt. Und auch das gilt es natürlich in einer solchen Prüfung zu beachten.
Moritz Beierl, als Schüler fühlen Sie sich da vertreten bei der Schilderung? Also ist das das, was Sie erleben?
Naja, ich würde eben genau sagen, dass diese Anpassungsfähigkeit, die Sie ja gerade auch nochmal geschildert haben, halt das ist, was heutzutage wirklich viel mehr gefordert wird. Wenn ich mir anschaue, was steht in meinen Schulbüchern drin, wenn ich mir anschaue, was kommt vielleicht in der Klausur dran, da alles zu lernen, dann kann ich damit schon sehr gute Noten schreiben. Und ich glaube eben, dass ich wirklich verstehe, wie etwas funktioniert, das nennt man bei uns ganz gerne Anforderungsbereich 3, also quasi ich habe Wissen gehabt, ich habe es vielleicht schon analysiert und dann muss ich meine eigene Meinung dazu bilden oder ich musste selbst argumentieren, dass das in ganz vielen Fächern keine große Rolle mehr spielt.
Wieder Geisthöhne, Sie haben eben als der Hörer auch Anspruch darauf, dass die Aufgaben durch das Zentralabitur immer leichter werden, also durch die Bereiche, wo das Zentralabitur angewendet wird, ist ja, muss man ja sagen, noch nicht ein wirkliches Zentralabitur in Deutschland. Da haben Sie genickt. Das ist etwas, was Sie auch festgestellt haben. Die Aufgaben werden leichter, man passt sich möglicherweise nicht den obersten Niveau an, sondern eher guckt man so in ein mittleres Niveau.
Ja gut, das ist die politische Komponente dabei und ganz klar ist es schwierig, durchzusetzen, dass das Abitur schwerer wird. Von dem her geht da natürlich gegebenenfalls ihren Weg, dass es nicht unbedingt schwer wird. Was wir auch schon hatten, das Zentralabitur ist nur ein kleiner Teil, selbst die Abiturprüfung. Wir haben da die Jahrgangsstufen 11, 12, 12, 13, je nach Bundesland, die auch zählen. Das muss ja auch so sein, damit wir hier nicht eine Prüfung haben, die nur zählt, wenn ein Schüler jetzt Prüfungsangst hat, dass der dann plötzlich durchs Raster fällt. Das ist schon wichtig. Was wir aber im Zeitvergleich noch sehen müssen, was mir da ganz wichtig ist, dass sich das Umfeld völlig verändert hat, dass wir vor 40 Jahren noch gar keinen Taschenrechner hatten, dass man heute einfach ganz andere Dinge ganz anders unterrichten muss und wir damit natürlich einen Wandel haben. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass eher die Persönlichkeitsentwicklung von den Schülern heute mehr gefordert wird, weil das repetitive Wissen gar nicht mehr so entscheidend ist, weil Wissen viel besser zugänglich ist als vor 30, 40 Jahren, als man eben ins Lexikon schauen musste, wann ist Rom gegründet worden und ich Wikipedia fragen konnte.
Also da hat sich auch durchaus was in dem, was abgefragt oder was verlangt wird, verändert. Und die Nutzungsmöglichkeiten haben Sie angesprochen, moderner Hilfsmittel wie des Taschenrechners, wird als Grund ja auch für bessere Noten angeführt, Helmut Zender. Was würden Sie sagen, wie hat sich das im Laufe der Jahre verändert? Ist da wirklich möglicherweise mit eine Ursache zu finden?
Das würde ich so nicht sagen wollen. Es ist natürlich, die Anforderungen sind anders. Deswegen tue ich mich auch schwer mit den Kategorien von leichter und schwerer in dieser Angelegenheit. Wir können das vor 20 Jahren mit heute schlichtweg einfach nicht mehr vergleichen. Vor 20 Jahren war das mit den Computern noch so eine Sache und mit dem Internet. Heute sind wir mit Digital Natives konfrontiert im Schulbereich. Und da ist es eben nicht mehr unbedingt, ich muss mir meine Informationen suchen gehen, ich muss mein Lexikon finden und habe dann meine Informationen, sondern da ist die Anforderung, die halt damals nicht da war, aus einer Vielzahl von verschiedenen Informationen, Stichwort Fake News oder was auch immer, da wirklich in der Lage zu sein, einen eigenen Filter zu entwickeln und zu gucken, was kann ich mit der Vielzahl, mit der Redundanz an Informationen heutzutage anfangen. Das ist ein ganz anderes Anforderungsprofil. Deswegen, wie gesagt, ich tue mich schwer mit den Begriffen leichter oder schwerer. Es ist anders, aber mit Sicherheit nicht weniger anspruchsvoll.
Die Schule muss sich auch anpassen an den Veränderungen, die es in der Gesellschaft gibt. Und das drückt sich da dann natürlich auch ganz klar aus. Stefan Rupp hat uns aus Tübingen angerufen, hat die 00800 446 44 64 gewählt, die kostenfreie Telefonnummer, die Sie auch wählen können, wenn Sie in die Sendung gestellt werden mögen. Guten Tag, Herr Rupp.
Grüß Gott.
Sie möchten zum Thema was sagen?
Ja, ich bin auch Gymnasiallehrer hier in Baden-Württemberg für Französisch und Latein und würde, bevor ich zu meinem eigentlichen Punkt komme, ganz kurz was zu dieser Vergleichbarkeit sagen. Ja, wenn man es auf der einen Seite eben haben will, dass alle Abiturabschlüsse aus Deutschland dann auf der Bundesebene frei ihre Universität wählen dürfen, wir dort sozusagen eine einheitliche Fläche haben, aber auf der anderen Seite eben Bildung Ländersache bleiben soll, haben wir, wenn man kein Zentralabitur hat, natürlich eine aporetische Situation. Entweder ich habe ein Zentralabitur, dann ist Bildung letzten Endes nicht mehr ganz Ländersache, oder ich habe es eben nicht, dann ist diese Vergleichbarkeit natürlich nicht gegeben und es gibt diese Ungerechtigkeit bei den Hochschulzugängen. Aber wie gesagt, ist eine aporetische Situation. Ich wollte allerdings viel mehr auf einen anderen Punkt abheben. Was jetzt Vorredner zum Teil behauptet hatten, dass das Niveau des Abiturs, ich kann es natürlich vor allem für Baden-Württemberg sagen, gleich geblieben sei oder sogar höher geworden sei, das wage ich mal ganz vehement in Abrede zu stellen. Wir selbst sind vor 3-4 Jahren beim Aufräumen in der Fachschaft die Abituraufgaben Französisch für das Jahr aus dem Jahr 1989 in die Hände gefallen. Und ich könnte meinen Kopf wetten, dass von meinen damaligen Schülern, ich glaube es waren 21 im Kurs, das hätten vielleicht 3-4 lösen können, der Rest wäre da kläglich gescheitert. Also selbst in Geisteswissenschaften sind da die Anforderungen einfach nach unten gegangen hier in Baden-Württemberg. Und wenn ich mir dann jetzt mal noch auf der einen Seite mal bedenke, dass gerade in den MINT-Fächern, je nach Perspektive oder je nach Einschätzung, die man hört, das wissenschaftliche Wissen weltweit sich alle 7 Jahre verdoppelt, das muss man sich wirklich mal geben, dann können wir doch nicht im Abitur anfangen, unsere Anforderungen vielleicht sogar abzusenken und auch nicht gleichzulassen. Wir müssten wir ja eigentlich auch anheben. Und da sehe ich dann auch natürlich irgendwo den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Deutschland gefährdet, denn wir werden in der Weltwirtschaft ja nur eine Chance haben, wenn wir in Forschung und Entwicklung namentlich, also in den MINT-Fächern führend bleiben. Wenn wir das nicht mehr tun, dann werden wir halt irgendwann verlängerte Werkbank von China etc. Und ich möchte es noch an einem anderen Beispiel klar machen. Mathematik hat natürlich hier in Baden-Württemberg keinen Numerus Clausus an der Universität. So, dann hat man sein Abitur hier gemacht, vielleicht auch noch ein gutes, und geht dann hin und sagt, ich möchte Mathematik studieren, sagen die, schön, dann belegen Sie doch bitte erstmal den Vorkurs. Und diesen Vorkurs, den muss man nicht nur belegen, sondern den muss man auch bestehen. Und dann darf man sich dreimal raten, wo denn bitteschön die Hochschulzugangsberechtigung sitzt. Die sitzt nicht mehr auf diesem Papierchen Abitur, sondern die sitzt in dem Bestehen dieses Vorkurses, in der Eingangsprüfung sozusagen. Und wenn ich die halt nicht bestehe, dann fange ich auch kein Mathematikstudium an. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, wie sich die Sachen verschoben haben. Klar kann man nicht mit einem allgemeinbildenden Abitur jedes Fach studieren. Ich hätte mir trotz sehr gutem Abitur, ich hätte mir damals auch längst nicht jedes Fach zugetraut. Das verlangt ja auch keiner. Deshalb finde ich die LKs ja auch so wichtig, die jetzt zum Glück in Baden-Württemberg wiederkommen, wenn auch unter anderem Namen, dass man sich da schon so ein bisschen spezialisieren kann und dann vielleicht idealiter das dann studieren kann. Aber ich denke, wir dürfen mit den Abituranforderungen nicht noch weiter nach unten gehen. Ich halte das für, gerade im internationalen Vergleich, halte ich das für tödlich.
Herr Rupp, und das sind viele, viele Punkte, die Sie da auch angesprochen haben. Wenn Sie sagen, die Anforderungen sind nach unten gegangen, Sie würden gerne wieder ein bisschen strenger davor gehen, damit wir eben auch im internationalen Vergleich nicht untergehen. Könnten Sie auch unterstreichen, Sie haben gesagt, Sie haben alte Abiturprüfungen sich nochmal angeguckt, dass sich gar nicht so sehr was verändert hat im Schweregrad, sondern möglicherweise in dem, was abgefragt wird, ist vielleicht was ganz anderes verlangt heutzutage?
Gut, das kommt natürlich hinzu. dazu. Wir haben andere Aufgabenstellungen, natürlich andere Abfrageformen, Multiple Choice und solche Geschichten gab es damals natürlich auch noch nicht, zumindest nicht in dem Maße. Aber ich denke mal, also ich weiß es von meinen Mathematikkollegen, dass es natürlich auch was anderes war. Kommt natürlich hinzu, dass wir in Baden-Württemberg, zum Glück ist es inzwischen behoben, dass wir jetzt seit 2004 bis jetzt dieses Abitur und diese unsäglichen 4 Stunden Einheitsmamm-Fächer hatten. Für die Fremdsprachen galt das, für Mathematik. Und da saßen dann halt im Zweifelsfall die Schüler, die mit Ach und Krach und Hängen und Würgen und gerade noch so den Grundkurs geschafft hatten früher. Und die Top-Überflieger aus den LKs, die nie mitgeschrieben haben, die alles sofort verstanden haben, die an der Uni gerade so weitergemacht haben, in ein und denselben Kursen und mit einem Zentralabitur schreiben sie natürlich auch alle dasselbe Abitur. Und das ist, finde ich, auch tödlich. Nein, wir brauchen, denke ich, schon in den Kollegstufen oder Kursstufen unserer Gymnasien brauchen wir schon eine Spezialisierung, eine propädeutische Spezialisierung, halte ich für ganz, ganz wichtig und finde es schön, dass es hier in Baden-Württemberg zumindest jetzt wieder eingeführt wird.
Und ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie uns angerufen haben, viele Stichworte mit in diese Runde auch gegeben haben. Vielleicht sprechen wir da auch nochmal das an, worüber wir hier noch gar nicht so intensiv gesprochen haben, nämlich die Frage, wenn dann das Abitur erreicht ist, die Note dann in der Tasche, dann geht man an die Uni und möglicherweise muss man dort dann nochmal zeigen, was man eigentlich kann, nämlich in einem Vorkurs, wie Stefan Rupp uns das auch gerade geschildert hat. Das ist ja etwas, wovon ich weiß, wie du Geisttöne, dass Sie durchaus auch ein bisschen skeptisch auf diese Debatte um Noten schielen. Soll man Noten möglicherweise abschaffen? Soll man andere Systeme finden, damit die Hochschulen eben auch tatsächlich wissen, was ist hinter der Note, was steckt hinter dem, was der Schüler und dann angehende Student eben tatsächlich mitbringt? Was spricht für, was gegen die Frage, kann man möglicherweise die Leistung besser über Vorkurse an den Unis abfragen?
Dazu erstmal ein ganz genereller Hinweis. Wir haben sehr unterschiedliche Studienfächer. Auf der einen Seite haben wir die schon genannte Mathematik, das geht aber Elektrotechnik etwa in die gleiche Richtung. Da haben wir Studienfächer, wo wir weniger Interessenten haben als Plätze, wo aber die Dozenten merken, viele der Interessenten, die haben nicht das Niveau, dass sie das dann durchziehen können, wo entweder im Vorkurs oder in den ersten 2 Semestern ganz massiv rausgeprüft wird, was natürlich eine schwierige Sache ist, weil wir dann diesen Studienabbrecherquoten haben, weil wir hier eigentlich auch die Fachkräfte in Deutschland bräuchten. Wir haben aber eine zweite Gruppe an Fächern, angeführt natürlich von der Medizin, gibt aber auch im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, wo wir sehr viel mehr Bewerber haben als Plätze, wo dann tatsächlich die Note ein Kriterium für die Auswahl ist. Und da ist natürlich das Vorkursthema überhaupt keins, da geht es darum, wer wird genommen. Da ist es klar sinnvoll, wenn die Universitäten zusätzlich Auswahlverfahren machen. Gerade in Medizin spielt ja eine Rolle, inwiefern sich jemand da schon engagiert hat, etwa im Bereich Rotkreuz tätig war. Solche Dinge sollten und müssen damit berücksichtigt werden. Aber gerade wenn ich so ganz starke Überbelegung habe in der Medizin, muss ich in der ersten Stufe anhand der Abiturnote ausprüfen, weil ich so viele Zugangsberechtigungen habe, dass ich da noch gar nicht das Testverfahren fahren kann, sodass es da eben wirklich ganz entscheidend ist, wer kommt dran, was mache ich mit Abiturnote. Und wie gesagt, Tests können da sinnvoll sein, ist halt so eine Sache. Und die zweite Gruppe sind die Studienfächer, wo es tatsächlich darum geht, dass die Universitäten eben nachher aussieben können, wen sie behalten wollen, wen nicht, aber eigentlich mehr Plätze als Bewerber haben.
Also zusätzlich als Kriterium in bestimmten Fächern ja, aber nicht stattdessen, also nicht statt Noten, würden Sie sagen. Moritz Beil, wie ist das bei Ihnen? Die Noten, setzen Sie sie dennoch unter Druck, haben Sie gesagt, haben Sie eingangs schon geschildert. Was gibt es denn für Sie für eine Alternative?
Naja, gerade wenn man irgendwie hört, dass den Universitäten diese Noten gerade nichts bringen, weil sie eben überhaupt nicht spezifiziert sind. Ich kann einen 1-0er Abitur haben zum Beispiel, ich habe vielleicht nie Biologie gewählt, dann ergibt es vielleicht überhaupt keinen Sinn, dass ich Medizin studiere, weil ich war in Bio nie gut. So, dementsprechend wäre es zum Beispiel auch für Universitäten und auch für die Schülerinnen und Schüler selbst viel hilfreicher, wenn man bewertet wird aufgrund von Kompetenzbereichen, aufgrund von Themenbereichen, dass ich eben gesagt bekomme, ja, in Mathematik im Bereich Analysis oder Deutsch im Bereich Gedichtsanalyse, da bist du gut, das und das kannst du noch verbessern und hier in dem und dem Themenbereich hast du noch einen Förderbedarf. Damit könnten Schülerinnen und Schüler viel mehr anfangen, weil es ist ein viel direkteres Feedback. Ich höre direkt, wo kann ich mich noch verbessern, was kann ich schon gut. Aber auch die Universitäten selbst könnten dann viel besser auswählen vielleicht nochmal, weil sie sehen, ja, die Person, die war jetzt in Erdkunde nicht gut, das ist für mein Medizinstudium jetzt aber vielleicht nicht ganz so wichtig. Dafür war die Person eben in Biologie sehr gut.
Gerade hat ein Modellversuch gestartet, Ende Januar dieses Jahres, hat die neue schwarz-grüne hessische Landesregierung bekannt gegeben, im Rahmen eines Modellprojekts die Schulnoten tatsächlich abschaffen zu wollen. Knapp 10% der Schulen dürfen für 5 Jahre die Ziffernoten durch schriftliche Beurteilungen erstmal ersetzen. Das ist an Voraussetzungen geknüpft, nämlich die, dass Schulkonferenz, Eltern und Schüler dafür sind und zudem weitere Einschränkungen etwa auf Abschlusszeugnisse und beim Schulwechsel müssen nach wie vor dann die Ziffern stehen. Es gibt also auch in der gymnasialen Oberstufe weiterhin Zäsuren, aber wenn Sie das so hören, ist das ein gutes und spannendes Modell? Was würden Sie sagen?
Ja, auf jeden Fall. Das würde dann eben zeigen, wie können Schülerinnen und Schüler mit diesem Feedback besser umgehen. Was vielleicht wünschenswert wäre, dass tatsächlich auch so Feedback-Gespräche stattfinden, nicht nur irgendwelche Noten, wo es drauf geschrieben wird, wie es ist, sondern wirklich auch Gespräche, wo man sich mit dem Lehrer zusammensetzt und erfährt, wo kann ich mich noch verbessern. Aber es ist auf jeden Fall ein super Modellversuch.
Und am Ende steht aber dann doch wieder die Note.
Was dann eben wieder zu kritisieren wäre, ich denke aber, dass es bundesweit vielleicht aktuell nicht anders lösbar ist, ist natürlich schade. Aber schon mal ein guter Anfang auf jeden Fall.
Johann Groß hat uns angerufen aus Hennef. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich arbeite in einem großen Unternehmen seit über 20 Jahren und ich kann Ihnen Folgendes sagen. Wir arbeiten also laufend auch mit Praktikanten zusammen oder mit Leuten, deren Abitur noch nicht lange her ist. Und ich habe im Laufe dieser 20 Jahre festgestellt, dass die Allgemeinbildung dieser Leute deutlich zurückgegangen ist. Ich merke das also im täglichen Umgang, sowohl wenn ich referenzieren muss im Rahmen unserer Arbeit, als auch wenn wir uns unterhalten über nicht berufliche Themen. Wenn Sie monatelang mit jemandem arbeiten, dann diskutieren Sie auch mal nicht berufliche Themen. Und da stelle ich einfach fest, dass die Allgemeinbildung, das ist mir einfach so auch aufgefallen, deutlich zurückgegangen ist.
Was würden Sie sagen? Wo sehen Sie die Ursache?
Die Ursache kann ich aus meiner Perspektive wenig beurteilen. Ich kann einfach nur ein Ergebnis mitteilen, dass wenn Sie sich unterhalten, ich will Ihnen mal ein kleines Beispiel geben, nur ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin mit 2 dieser jungen Leute mal bouldern gegangen. Das ist eine moderne Form des freien Kletterns in der Halle. Und anschließend unterhielten wir uns auch über Klettern und Bergsteigen. Und ich erwähnte unter anderem etwas über Reinhold Messner, das ist immerhin der berühmteste Bergsteiger der Welt. Und beide schauen mich mit großen Augen an und haben diesen Namen noch nie gehört.
Wir sprechen heute über die guten Abiturnoten, ob Reinhold Messner tatsächlich auch Bestandteil in den Schulen des Lehrunterrichts ist. Das stellt sich natürlich die Frage. Wenn Sie hören, dass die Abiturnoten im Gesamten, im Schnitt immer weiter nach oben klettern, können Sie das verstehen?
Nein. Im Sinne, dass ich Verständnis dafür hätte, nicht. Aber dafür, dass jemand beurteilt wird, aufgrund meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Leuten, die es vor kurzem Abitur gemacht haben, wundert es mich nicht, sagen wir so.
Auch Ihnen einen herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Und wir werden auch in der Runde nochmal darüber sprechen, wie hier das Empfinden auch tatsächlich ist. Moritz Beyerl als Gymnasiast und derjenige, der ja auch im Unterricht sitzt und den Lehrplan folgen muss. Würden Sie sagen, es ist zu wenig, was auch Allgemeinbildung, was irgendwie das ist, was möglicherweise auch gerade angesprochen wurde, was über die MINT-Fächer hinausgeht, dass das nicht mehr genug Raum hat? Vielleicht auch durch G8?
Ja gut, es ist natürlich so, dass jetzt bei G8 viele Dinge weggefallen sind. Es ist aber auch, glaube ich, normal im Unterricht, dass eben bestimmte Themen behandelt werden. Und gut, wenn ich jetzt Reinhold Messner nochmal als Beispiel nehmen darf, ich wüsste nicht, in welchem Fach, außer vielleicht Erdkunde, man ihn jetzt gut einbinden könnte. Klar, man kann in Deutsch, kann man Sachtext analysieren, da kann man auf Themen eingehen. Aber da sind eben auch ganz andere Themen gefordert. Deshalb wüsste ich gar nicht, wie ich das derzeit bewerten soll.
Und wenn man über Abiturnoten spricht, dann ist es ja auch eine Leistungsabfrage. Und da ist man ganz schnell auch bei der Frage, die hier ja auch mit durchklingt, nämlich nach der Qualität eigentlich des Unterrichts, nach der Qualität auch des Schulweges, des gymnasialen Weges, des Oberstufenweges. Und man kann natürlich auch fragen, für die Debatte nicht an entscheidenden Sachen vorbei, eben die Ursachen auch für mangelnde Qualität des Abis. Und da spielt dann vielleicht am Ende auch gar nicht mal mehr so sehr eine Rolle, wie dann die Note ist. Sind das die Prüfungen oder sind es Lehrermangel, Unterrichtsausfall, schlechte Lernbedingungen etc.? Was würden Sie sagen?
Es spielt alles, was Sie genannt haben, spielt eigentlich da rein. Also Lehrermangel auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich auch teilweise echt schlechte Voraussetzungen in den Schulen, wenn man sich anschaut, wenn ich in den Klassenraum reingehe, da sind die Wände oder die Decke nicht richtig verputzt, die Wände sind nicht frisch gestrichen, was auch immer, dann ist das natürlich keine schöne Lernumgebung für einen Fünft- oder Sechstklässler, das ist ganz klar. Dementsprechend die Lernumgebung, Lehrerinnen und Lehrermangel spielt da eine Rolle, aber auch fehlende Fortbildung, zum Beispiel jetzt auch, wenn man auf die Digitalisierung schaut.
Da haben wir jetzt einen weiten Bogen gespannt. Helmut Zender, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht nochmal, was wäre Ihr Wunsch, wenn man auch auf die Debatte um Abiturnoten blickt?
Ich denke, dass wir keine Scheindebatten führen sollten. Und die Debatte um die Vergleichbarkeit wird so lange eine Scheindebatte bleiben, solange wir gewisse Dinge nicht an der Wurzel anpacken. Wir haben ein Schulsystem, das unheimlich viele Zugänge zur Hochschule ermöglicht. Wir haben ein Sammelsurium von Schularten, die zwar immer mehr an ihrer Durchlässigkeit arbeiten, aber wenn man das Thema wirklich ganz an der Wurzel anpacken und Vergleichbarkeit herstellen wollte, dann müsste man viel mehr Dinge im Bildungsföderalismus ändern, als wir dazu in der Lage sind.
Da haben wir also noch viel Stoff zum Senden in Campus und Karriere. Auch am Samstag in dieser Ausgabe sind wir am Ende unserer Zeit. Debatte um gute Abiturnoten, sind die Prüfungen wirklich zu lax? Ich danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben, auch den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und den Hörer in die Hand nehmen.